Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Im Kampf gegen das Coronavirus sieht sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ganz weit vorne und hatte noch am Montag seine Staatsregierung dafür gerühmt, dass Bayern als einziges Bundesland freiwillige Corona-Tests mit raschen Testergebnissen an seinen Grenzen anbietet. Wir testen auch für ganz Deutschland, sprach er, wenn dieser Service entlang der bayerischen Autobahn sich mal nicht als Bärendienst herausstellt. Denn wie nun herauskam, warten bis zu 44.000 Reiserückkehrer seit Tagen auf ihre Ergebnisse. Und davon sind nachweislich 900 positiv getestet. Nur wissen die das noch nicht. Julia Mummelter.
Diesen Zettel haben in den letzten Wochen Zehntausende Reiserückkehrer an den bayerischen Corona-Teststationen ausgefüllt. Handschriftlich. Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Handynummer. Dann wurden sie getestet. Viele von ihnen aber haben immer noch kein Ergebnis bekommen. Deswegen hat Bayerns Gesundheitsministerin heute Nachmittag diese Zettel dabei. Schwarz auf weiß stehen dort die Zahlen, die zeigen, dass es große Probleme beim bisherigen Vorgehen gab.
Dass eben bei über 44.000 die Befundübermittlung noch nicht stattgefunden hat, weil es eben auch händisch notwendig war, die einzugeben. Und daher ist es zu einem sehr großen zeitlichen Verzug gekommen. Das ist etwas, was mich massiv ärgert.
Der Zeitverzug ist groß. Insgesamt wurden an den bayerischen Autobahnen und Bahnhöfen bislang 60.000 Menschen getestet. Mehr als zwei Drittel warten bis heute auf ihr Ergebnis. Dabei sind 900 von ihnen positiv getestet, aber wissen noch gar nicht, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind, weil die Labore damit überfordert sind, sie zu kontaktieren.
Die Befunde und die Laboruntersuchung war nicht das Problem. Die konnte sofort unmittelbar geschehen. Das Problem war die Eingabe der Daten der Person.
Bei dieser Übermittlungsproblematik gäbe es nichts schönzureden, gesteht die bayerische Gesundheitsministerin ein. Das dürfte auch Bayerns Ministerpräsident Söder so sehen. Noch am Montag hatte er die bayerische Testpraxis gelobt, schnelle Ergebnisse versprochen. Auf Twitter reagierte er heute verärgert. Seinen geplanten Besuch an der Nordsee hat er abgesagt. Bayern gehe vor. Das Testfiasko, ein Politikum. Heute soll es in den Laboren eine Nachtschicht geben, um die Zettelwirtschaft doch noch einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ziel sei es, die 900 positiv Getesteten bis morgen Mittag zu informieren.
Und über diesen Vorfall habe ich kurz vor der Sendung mit der bayerischen Gesundheitsministerin gesprochen, der CSU-Politikerin Melanie Hummel. Guten Abend, Frau Hummel.
Guten Abend.
Da laufen womöglich seit Tagen hunderte Infizierte im Land herum und wissen gar nicht, dass sie infiziert sind. Wie kann das sein?
Es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir gerade jetzt die positiv Getesteten als allererstes rausfiltern, um hier die Informationen weiterzugeben, um dann eben, dass diejenigen sich auch entsprechend verhalten können. Wer aus dem Risikogebiet kommt, ist ja, bevor er kein Ergebnis hat, quarantänepflichtig. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Information.
Ja, aber es sind eine Menge Freiwillige bei diesen Tests auch dabei gewesen. Und die Frage war, wie kann das sein, dass es zu dieser, wie Sie es nennen, Panne gekommen ist?
Es ist so, dass wir die Teststationen am Flughafen, an den Autobahnen, Raststätten und in den Hauptbahnhöfen entsprechend eröffnet haben, dass wir das in einem Dienstleister übergeben haben. Aber bis diese Spanne, wo der Dienstleister beginnen konnte, wurde es mit Ehrenamtlichen dankenswerterweise aufgezogen. Ich bin da auch sehr dankbar, was hier geleistet wurde. Aber es ist eben mit dem Dienstleister verabredet gewesen, es digital entsprechend einzuscannen und die Übermittlung zu übernehmen. Aber in dieser Zwischenzeit war es eben so gewesen, dass es die Zettel entsprechend händisch ausgefüllt wurden. Und diese Zettel haben dann natürlich eine Zeit gebraucht, bis sie eingearbeitet worden sind. Und wir haben eben heute früh erfahren, dass es einen großen Rückstau gibt. Und deswegen war es auch notwendig gewesen, jetzt sofort zu handeln und hier engagiert das anzugehen, weil eben viele Menschen noch in Unsicherheit Arbeit sind, was ich sehr bedauere, was mich auch massiv wirklich ärgert, dass das überhaupt aufgetreten ist. Und ich kann nur sagen, wir bedauern das sehr. Wir sind jetzt mit Hochdruck dran, hier Abhilfe zu schaffen. Es wird die ganze Nacht jetzt durchgearbeitet, damit diejenigen, die positiv sind, bis morgen dann auch entsprechend ein Ergebnis haben.
Aber Sie wissen doch selbst, wie wichtig Eile in diesem Fall ist, zwischen Test und dann Gewissheit haben über den Ausgang des Tests. Nochmal, wie konnte es sein, dass selbst wenn das jetzt erst rausgekommen ist, warum ist das nicht früher rausgekommen, dass da so eine Lücke bestand zwischen Testergebnis und bis die Leute informiert wurden?
Es ist korrekt, das ist natürlich immer so ein ganz neuer Prozess, den wir hier aufgelegt haben. Auch einige Zeit dauert, bis er sich natürlich auch einspielt. Und von daher haben wir immer wieder zwar auch mal gehört, dass der ein oder andere noch kein Ergebnis hat. Ich habe andererseits im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auch Rückmeldungen bekommen. Sonntag getestet, Mittwoch Ergebnis da gewesen. Also von daher war das in dieser Dimension eben nicht vorher mir bekannt gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt erfahren haben, sind wir sofort in die Aktion gegangen, um hier das zu bereinigen.
Das war noch genau die Kritik schon im Vorfeld.
An der Stelle, glaube ich, das ganz Wichtigste.
Frau Hummel, das war doch schon die Kritik, dass Skeptiker gesagt haben, diese Massentests, das wird doch so nicht funktionieren. Haben Sie sich da überschätzt?
Die Testungen, die Abstrichnahme, das Labor, das die Testungen wirklich auch vornehmen konnte, das sind ja Dinge, die soweit geklappt haben. Und es gab dieses Übermittlungsproblem. Also sprich, das ist das, was wir ja auch mit den Dienstleistern jetzt digital aufgesetzt haben. Weil es uns eben auch wichtig ist, dass die Menschen frühzeitig ihre Ergebnisse bekommen. Deswegen haben wir bei dem Prozess, wo wir es ausgeschrieben haben, auch viel Wert drauf gelegt, dass es eben hier digitale Möglichkeiten per App und so weiter gibt. Das war nur in dieser Übergangszeit eben noch nicht möglich gewesen. Und deswegen kam es da in dieser Übergangszeit zu diesen Verzögerungen, die wir jetzt heute aufarbeiten mit wirklich Nachdruck.
Eine Verzögerung mit einer Menge Kollateralschäden, wenn man so will. Wer trägt denn jetzt die Verantwortung für das? Sie oder Ministerpräsident Söder?
Es ist wichtig, dass wir jetzt die Problematik erkannt haben und uns entsprechend drum kümmern und dass wir hier eben diese Verantwortung annehmen und uns von Bayern her hier engagiert zeigen und möglichst zügig. Deswegen sind im Moment hier über 300 Mitarbeiter allein beim Landesamt hier wirklich jetzt die Nacht über da. Wir haben Unterstützung aus anderen Behörden bekommen, sodass wir das Ziel haben, bis morgen mittags dann auch die positiven Getesteten zu informieren.
Sagt die Gesundheitsministerin in Bayern. Vielen Dank, Frau Hummel, für das Gespräch.
Dankeschön.
Seit heute läuft die Schule auch im bevölkerungsreichsten Bundesland wieder. Und da werden in Nordrhein-Westfalen sicherlich eine Menge Lehren für die neue Bildungsnormalität gezogen werden. Allein schon deshalb, weil NRW als einziges Land mit einer Maskenpflicht auch während des Unterrichts startet. Warum dort die Nervosität groß ist, das zeigt sich anhand der Neuinfektionen. Die steigen zwar deutschlandweit, heute wurden insgesamt 1226 neue Fälle gemeldet, aber ein Drittel davon kommt aus NRW, 413 neue Fälle seit gestern. Und auch der Trend der letzten 7 Tage verzeichnet dort den bundesweit höchsten Anstieg. Pro 100.000 Einwohner haben sich 13,2 Menschen angesteckt. Bundesweit sind es im Schnitt gerade mal 7 Personen pro 100.000. Über den Schulstart vor dem Hintergrund dieser Entwicklung Ingrid Bertram.
Sie strömen wieder Richtung Klassenzimmer an der Bertha von Suttner Gesamtschule in Siegen. Und eins darf hier nicht fehlen, die Maske. Hanna und Oliver gehen in die 13. Klasse und machen nächstes Jahr Abi. Die Nachricht von der Maskenpflicht kam unerwartet, aber...
Die Freude überwiegt bei mir persönlich auf jeden Fall, denn der Präsenzunterricht kann halt durch Homeschooling gar nicht ersetzt werden. Wir haben halt wirklich kaum soziale Kontakte gehabt in den letzten Monaten und von daher überwiegt auf jeden Fall die Freude.
Auch Jana und Adrian sehen es gelassen. Jana jobbt nebenher noch an der Kasse im Supermarkt. Übertrieben sei die Maskenpflicht in Schulen nicht, im Gegenteil.
Meiner Meinung nach, wir tragen in Geschäften Masken. Warum tragen wir dann nicht in der Schule, wenn wir den ganzen Tag zusammen rumlaufen mit viel mehr Menschen sogar noch, teilweise im viel engeren Kontakt, warum sollen wir da nicht auch Masken tragen?
Seit 5 Monaten gab es keinen Regelunterricht mehr. Da ist die Freude des Wiedersehens groß und man vergisst auch mal die guten Vorsätze.
Ich meine, ich kann auch die Leute, die ich umarme oder bei denen ich näheren Körperkontakt habe, definitiv an einer Hand abzählen. Von daher würde ich mir das in dem Fall erlauben.
Vorstellung des Hygienekonzeptes. Maskenpflicht in den Räumen bis Ende August. Dafür dürfen alle wieder nebeneinander sitzen, anders in den Pausen.
An diesem Gebäude haben wir ein sehr großes Gelände, sodass wir die Schüler separieren können in den Pausen, sodass es leicht sein wird, 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Dann können sie die Masken abnehmen und was essen und auch was trinken und durchatmen.
Doch in der Pause regnet es und es fehlt an Platz für alle Schüler im Trocknen. Aber man arrangiert sich. Im Unterricht gibt es klare Regeln. Fester Sitzplatz mit Nummern.
Mahmoud, wo sitzt er?
17. Türen und Fenster weit auf. Trinken im Unterricht ist nicht erlaubt. Nicht leicht, denn hier ist eine Schulstunde 60 Minuten lang. Und der Lehrer darf nur beim richtigen Abstand mal die Maske abziehen. Nach 4 Stunden ist es geschafft.
Das war alles aushaltbar mit der Maske. Und es ist ja wirklich einfach nötig. Und das ist in meinen Augen ein Beitrag, den jeder ganz gut leisten kann.
Aber Jana hat auch einen Verbesserungsvorschlag.
Vielleicht wirklich sowas wie Trinkpausen. Also das hat mir schon gefehlt, dass man nicht mal eine kleine Pause hatte.
Dass jetzt schon 3 Elternpaare in NRW gegen die Maskenpflicht klagen, dafür gibt es wenig Verständnis.
Ich übernehme als Schüler die Verantwortung für mich, für meine Mitschüler, für meine Eltern, für sehr viele Leute. Und dann zu sagen, ich möchte dagegen klagen, dass mein Kind in der Schule eine Maske trägt, finde ich einfach unverantwortlich.
Hauptsache nicht wieder Homeschooling und dafür ein sicheres Abi im kommenden Jahr. Dafür würden sie die Maske auch länger als bisher geplant tragen.
Und auch das gehört zur Corona-Realität in diesen Sommertagen. Fast ein Drittel der Neuinfektionen ist laut Robert-Koch-Institut auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Und das ist nicht nur für die Betroffenen selbst ein Problem, sondern auch für Länder, die stark von Tourismus abhängen. Spanien beispielsweise hatte gerade erst vor wenigen Wochen seine Strände und Städte wieder für Besucher geöffnet. Doch nun gelten für Madrid, Barcelona und einige weitere Regionen schon wieder Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Und auch auf Mallorca wächst die Sorge, dass Corona den so lebenswichtigen Tourismus bald schon wieder ausbremst. Sebastian Kisters.
La Ola heißt auf Deutsch die Welle. Normalerweise bringt La Ola Spaß, wie hier am Strand auf Mallorca. Aber in Spanien fürchtet man sich gerade vor der Segunda Ola, der zweiten Welle. Es geht um Corona. Und betroffen ist auch Mallorca. Die Infektionszahlen auf der Insel haben einen kritischen Wert übertroffen. Die Angst geht um vor einer deutschen Reisewarnung, wie es sie für Teile des spanischen Festlandes schon gibt.
Ja, also das wäre eine riesengroße Katastrophe, weil wir leben ja hier eigentlich wirklich nur vom Tourismus und gerade speziell von unseren deutschen Gästen. Und die Leute, die würden ja nachher alle stornieren, die würden nicht mehr kommen, dann müssten wir hier alle schließen. Das wäre echt eine Katastrophe.
Gibt es in einer Region wöchentlich mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner, reagiert die deutsche Regierung meist mit einer Reisewarnung. Die Zahl auf den Balearen liegt aktuell bei 67, also über dem kritischen Wert. Eine Reisewarnung könnte jederzeit kommen, die zweite Welle, Urlaubsträume zerstören. 81 wöchentliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt es derzeit in Madrid. Vor Reisen in die spanische Hauptstadt warnt die deutsche Regierung bereits, viele andere Länder auch. Martin Guerrero führt ein bekanntes Flamenco-Lokal. Er hat es geschlossen. Ohne ausländische Gäste geht hier nichts mehr.
Es ist traumatisch, das ist hart. Uns gibt es seit 36 Jahren, es war ein Familienbetrieb.
Wir waren rund 30 Angestellte, die meisten seit mehr als 20 Jahren hier. Das ist hart, das zu erleben. Experten sagen, Corona trifft Spanien besonders, weil Menschen sich hier schon immer besonders nahe kommen, bei Begrüßungen etwa. Und weil Familien und Freunde sich öfter treffen, vor allem jetzt im Sommer. Die zweite Welle habe aber auch mit Behördenversagen zu tun. Es gebe nicht genug Personal, um Infektionswege nachzuvollziehen. Und so kommt die Region rund um Saragossa derzeit auf 254 wöchentliche Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner. Das Rote Kreuz baut gerade eine Krankenstation in einer Halle auf, das Militär eine Art Feldlazarett, um das Universitätsklinikum in Saragossa entlasten zu können.
Den 4. Tag in Folge sind heute die Menschen auf die Straße gegangen, in der Hauptstadt Minsk und in vielen anderen Städten in Belarus. Es werden immer mehr, die gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko protestieren und die Staatsmacht, die schlägt mit immer größerer Härte zurück. Tausende wurden festgenommen, Hunderte verletzt. Heute starb einer der verhafteten Demonstranten im Gefängnis. Doch all das kann den Kampf der Opposition gegen das verhasste Regime offenbar nicht stoppen. Ina Ruck berichtet.
Jeden Tag eine neue Idee. Sie sind kreativ in Belarus. Heute Mittag hatten sich hunderte Frauen verabredet. Sie kamen mit Blumen und in Weiß. Sie wollen eine Neuauszählung der Stimmen. Sie wollen, dass die Polizeigewalt aufhört. Und sie wollen den Mann an der Spitze ihres Staates nicht mehr. Wer, wenn nicht wir? Es wird Zeit. 26 Jahre, so alt bin ich. Lukaschenko ist seit meiner Geburt im Amt. Ich kenne gar keinen anderen Präsidenten. Die einen sind im Knast, die anderen wurden verprügelt. Meine Freunde, meine Verwandten, das sind rechtschaffene Leute. Die wollen Wandel, keinen Krieg. Wir warten darauf, dass unsere Polizei sich an unsere Seite stellt. Wir haben ihnen doch auf so vielen Paraden applaudiert. Sie haben versprochen, uns zu schützen. Wo seid ihr denn? Bilder wie diese sind es, die die Leute erzürnen. Es sieht aus wie ein Überfall. Spezialpolizei greift eine Gruppe von Demonstranten an, prügelt wahllos auf sie ein, treibt sie auseinander. Oder dieses Video, Polizisten jagen und schlagen einen wehrlosen Mann. Dass Handybilder wie diese trotz der Internetsperren bekannt werden, liegt auch an ihm. Ein junger Mann in Minsk, er bekommt die Videos von anderen, schafft es mit ein paar Tricks, sie hochzuladen. Das ist riskant, deshalb will er anonym bleiben, aber auch er sagt, wer, wenn nicht wir. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute auf die Straße gehen. Wir Belarussen sind ja eher lethargisch, aber diesmal nein. Auch in der vergangenen Nacht gab es Proteste. Wieder wurden nach Polizeiangaben 1000 Menschen festgenommen. Seit Beginn der Proteste sind es 6000. Präsident Lukaschenko blieb heute bei seiner Linie. Die Basis dieses sogenannten Protests sind Leute mit krimineller Vergangenheit und Arbeitslose. Ohne Arbeit lungern die auf der Straße rum. Bilder aus dem Wahlkampf. Zwei der drei Anführerinnen des Oppositionsbündnisses sind aus dem Land geflohen. Die dritte hält die Stellung. Ihre Antwort auf Lukaschenko. Diese Leute verschwinden nicht einfach wieder. Sie vergessen nichts und sie werden nie wieder so leben können wie zuvor. Man kann sie nicht zwingen, sich unterzuordnen. Auch Ärztinnen und Ärzte protestierten heute. Sie alle arbeiten in staatlichen Kliniken. Sie alle riskieren ihren Job. Aber größer als die Angst ist der Wunsch nach Wandel.
Defizite des Hauptkandidaten ausgleichen, Wählerschichten anzapfen, die die Kampagne noch nicht erreicht hat, vielleicht sogar einen Überraschungskuh landen. Es sind nicht gerade wenige Ansprüche, die an Kandidaten für den amerikanischen Vizepräsidentschaftsposten gestellt werden. Entsprechend sorgfältig ist die Suche. Nun hat sich der designierte Herausforderer von Präsident Trump, Joe Biden, für sein Running Mate entschieden. Und es ist die mehrheitlich erwartete Wahl geworden. US-Senatorin Kamala Harris, die im parteiinternen Auswahlverfahren noch schärfste Kontrahentin von Joe Biden war. Wer ist diese Frau und wie kommt sie an? Stefan Niemann.
Kamala Harris schreibt Geschichte als erste schwarze Frau, die als Kandidatin für den Vizepräsidentenposten ausgewählt wird. Ein historischer Schritt, titeln etliche Zeitungen. Und hier kommt sie her. In dieser Straße in Berkeley, Kalifornien, ist Harris aufgewachsen, hat diese Grundschule besucht. Nach dem Studium folgte bald der politische Aufstieg der Demokratin, eine Bilderbuchkarriere. Staatsanwältin in San Francisco, Justizministerin und damit gleichzeitig Generalstaatsanwältin in Kalifornien, Senatorin in Washington. Für die junge und linke Parteibasis bleibt Harris jedoch eine Reizfigur. Her record speaks for itself. Ihre Bilanz spricht für sich. Sie hat sich als Staatsanwältin durch strafrechtliche Verfolgung der Armen einen Namen gemacht, aber die Mächtigen und Einflussreichen verschont, etwa in der Finanzkrise, als vor allem Schwarze enteignet wurden. Doch die 55-jährige Senatorin hat sich durchgesetzt gegen viele starke Konkurrentinnen. Harris ist ein Kind von Einwanderern, ihre Mutter aus Indien, der Vater aus Jamaika. nicht zuletzt Black Lives Matter-Aktivisten, hatten Biden gedrängt, sich für eine Schwarze zu entscheiden, um gemeinsam Trump zu schlagen. Der greift Harris scharf an.
And I thought she was the meanest,
sie war die gemeinste, furchtbarste und respektloseste von allen im US-Senat. Der Präsident hat nicht vergessen, wie hartnäckig Harris bei Anhörungen auftrat. Was er verschweigt, ihre Bewerbung um den Posten als Kaliforniens Generalstaatsanwältin hatte Trump noch 2013 mit einer Spende unterstützt. 2019 ging Kamala Harris dann selbst ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, mit dem nötigen Ehrgeiz und Elan, aber mäßigem Erfolg. Bevor sie früh das Handtuch warf, war sie für Biden eine unbequeme Rivalin. Harris schnitt schlechter ab als Warren oder Sanders, die ausgesprochen progressiv waren. Sie befürwortet nicht mal eine staatliche Krankenversicherung für alle oder den Erlass der Studentenkredite. Doch Biden ist sicher, mit Kamala Harris an seiner Seite lassen sich demokratische und Trump-müde republikanische Wähler mobilisieren für den Kampf ums Weiße Haus.
Das Team Biden-Harris und dessen Aussichten für die US-Präsidentschaftswahl kommentiert Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk.
Joe Biden hat sich Zeit gelassen, viel Zeit. Nicht weniger als 11 Frauen wurden zuletzt als Vizekandidatinnen gehandelt. Alles gute Kandidatinnen. Sie alle haben ein aufwendiges Auswahlverfahren durchlaufen, wurden von seinem Team auf Herz und Nieren geprüft. Nun hat er sich für Kamala Harris entschieden. Es ist eine gute Wahl. Mit der charismatischen Senatorin aus Kalifornien kommt Schwung in den demokratischen Wahlkampf. Deutlich mehr, als Joe Biden bisher aus seinem Studio im Keller seines Hauses entfachen konnte. Kamala Harris ist dynamisch, gut 20 Jahre jünger und verfügt dennoch über viel Erfahrung und eine beeindruckende Karriere. Vor allem aber ist sie angstfrei und unabhängig. Als Justizministerin hat sie sich mit der Waffenlobby angelegt. Im Anhörungsverfahren um das oberste Richteramt hat sie den republikanischen Kandidaten Kavanaugh auseinandergenommen. Im Debattenduell der Demokraten hat sie sogar Joe Biden so sehr in die Mangel genommen, dass anschließend sie als Gewinnerin galt, nicht er. Biden hat es ihr verziehen, denn er braucht Harris. Sie bringt mit, was ihm fehlt. Sie kann die Progressiven im eigenen Lager binden. Mehr noch, mit der ersten schwarzen Frau überhaupt, die nun als Vizekandidatin nominiert wurde, könnte das Team Biden-Harris auch jenseits des demokratischen Lagers punkten. Bei den Wählerinnen, bei den Schwarzen und vielleicht sogar bei enttäuschten Konservativen, die von Trumps chaotischer Amtsführung die Nase voll haben.
Die Meinung von Gabi Kostorz. Deutschland ist zu weiteren Hilfen für den Libanon bereit. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Bei einem Besuch in dem von Explosionen zerstörten Hafen von Beirut sagte Bundesaußenminister Maas, Voraussetzung für Hilfszahlungen aus Deutschland seien weitreichende Wirtschaftsreformen und die Bekämpfung der Korruption im Libanon. Worten müssten nun auch Taten folgen. Bislang hat die Bundesregierung 20 Millionen Euro als Nothilfe zugesagt. Einen Scheck in Höhe von 1 Million Euro übergab der Außenminister heute dem libanesischen Roten Kreuz. Der weltgrößte Reisekonzern TUI erhält zur Überbrückung der Corona-Krise weitere Staatshilfen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. TUI hatte bereits im Frühjahr ein 1,8 Milliarden schweres Hilfsdarlehen erhalten. Näheres jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Staatshilfen sind auch als Vorsorgemaßnahme gedacht für drohende Ausfälle im kommenden höchst unsicheren Wintergeschäft. Gut 1 Milliarde Euro erhält die TUI über neue staatliche Kreditlinien. 150 Millionen entfallen auf eine sogenannte Wandelanleihe. Diese könnte der Staat in Aktien umwandeln. Dann wäre er fortan mit 9% an der TUI beteiligt. Eine Art Rückversicherung für die Steuerzahler, die in der Not beispringen. Die Staatshilfen sollen einen weiteren Aderlass bei den Jobs vermeiden. Ein Stellenabbau war bereits angekündigt. Festgekoppelt ist die Hilfszahlung jedoch lediglich an ein Dividenden- und Aktienrückkaufverbot. Die TUI berichtet von anziehenden Buchungszahlen. Mit eigenen Hotels, Kreuzfahrtschiffen, Reisebüros in einer eigenen Fluglinie sei man sehr flexibel. Weitere Einschnitte bei den Jobs könnten dennoch folgen.
Auf Mauritius scheint die Gefahr einer noch größeren Ölkatastrophe abgewendet zu sein. Laut der Regierung des afrikanischen Inselstaates wurde der meiste Treibstoff aus dem havarierten japanischen Frachter abgepumpt. Tausende Freiwillige versuchen weiter, die bereits ausgelaufenen 1000 Tonnen Öl mit improvisierten Barrieren einzudämmen und die verschmutzten Strände zu säubern. Mauritius Regierung fordert wegen der Umweltschäden Schadenersatz von der japanischen Reederei.
Das London des 19. Jahrhunderts war für die meisten Bewohner ein düsterer Ort. In den rauchverhangenen Straßen des Molochs war das Zeitalter der Industrialisierung kein Zuckerschlecken. Vor allem die Kinder aus Familien, in deren Kassen auch immer zu Ebbe war, die schwärmten bei Niedrigwasser am schlammigen Ufer der Themse aus, auf der Suche nach Verwertbarem, nach Brennholz, Kohlestücken oder Porzellanscherben, nach irgendetwas, das sich zu ein paar Pennies versilbern ließ. Mudlarks hießen diese Kinder, frei übersetzt so viel wie Dreckspatzen. Heute werfen sich immer noch Mudlarks in den Londoner Schlamm, allerdings nicht aus Not, sondern aus purem Vergnügen an der Schatzsuche. Vassili Gullot.
Wenn das Wasser geht, dann kommt er. Jason Sandy ist Schatzsucher und die Themse seine Schatzkammer. Eine Schatzkammer, die nicht immer zugänglich ist. Ebbe und Flut bestimmen die Öffnungszeiten. Jason hat immer nur einige Stunden, um nach neuen Schätzen zu suchen. Ich komme ohne große Erwartungen her. Du weißt ja vorher nie, was du finden wirst. Dieser Nervenkitzel treibt mich an, wie bei einer Jagd. Eine Jagd in Knieschonern und Gummistiefeln. Mudlarking heißt das, was Jason hier macht. Früher war das die Lebensgrundlage für viele arme Londoner. Heute ist Mudlarking vor allem ein Hobby. Die ganze Geschichte liegt an diesem Ort. Ich habe hier schon römische Münzen gefunden und direkt daneben modernes Plastikspielzeug. Irgendwie verrückt. Vor knapp 2000 Jahren gründeten die Römer die Siedlung Londinium. Mit den Jahrhunderten wurde die Themse zu einem der wichtigsten Wasserwege. Auf diesem Fluss wurde gehandelt und gelebt. Gegenstände wurden verloren und entsorgt. All das hat der Flussschlamm konserviert. Heute bringen die Gezeiten und der Schiffsverkehr Überreste der Vergangenheit an die Oberfläche. Hier haben wir eine Pfeife aus Ton. Sie ist ein bisschen zerbrochen, aber trotzdem gut erhalten. Wir sehen hier schöne Weizenverzierungen. Das ist ein Stück viktorianischer Geschichte. In 8 Jahren als Mudlark ist Jason zu einem Hobbyarchäologen geworden. Heute findet er neben der Pfeife die Scherbe eines Krugs, eine alte Ledersohle und sogar eine Nadel, vermutlich aus dem 15. Jahrhundert. Was er entdeckt, darf er aber nicht automatisch behalten. Martin Garside hütet die Themse. Ohne seine Genehmigung darf hier niemand nach Schätzen suchen. Wer hier in der Themse historische Objekte findet, muss das melden. Die Londoner Museen entscheiden dann, ob sie die Fundstücke der Mudlarks ausstellen. Wenn nicht, dann landen sie hier, bei Jason zu Hause. Das alles hat er in der Themse gefunden. Und diese Goldmünze macht ihn wohl endgültig zu einem echten Schatzsucher.
Und wir blicken zum Schluss noch aufs Wetter und das wird, Carsten, ein Donnerwetter, oder?
Es wird in den nächsten Tagen immer wieder ein Donnerwetter geben, aber es gab auch heute Abend ein Donnerwetter. Vor allem im Süden Nordrhein-Westfalens rund um Bonn ging heute zum späten Berufsverkehr so gut wie gar nichts mehr. Es gab überflutete Straßen, abgeknickte Bäume. Die größte Regenmenge gab es in Nettersheim in der Eifel heute am späten Nachmittag, am frühen Abend mit 56 Litern pro Quadratmeter. Und am Flughafen Köln-Bonn gab es eine orkanartige Windböe mit 107 Kilometern pro Stunde. Und wir schauen uns das Ganze auf dem Regenradar an. Hier sehen wir noch diesen roten Fleck, der über Bonn hinweggezogen ist. Das war das kräftigste Unwetter. Was wir jetzt aber auch sehen, inzwischen hat sich das Ganze, zumindest das Unwetterpotenzial, abgeschwächt und beruhigt. Was bleibt, ist noch immer relativ kräftiger Landregen. Und so geht es auch heute Nacht in den nächsten Stunden weiter. Dazu können immer noch mal einzelne Blitze kommen, ein bisschen Donnergrollen. Aber insgesamt beruhigt sich in der zweiten Nachthälfte das Wetter. Morgen früh starten wir im Norden und Osten mit viel Sonnenschein. Im Südwesten etablieren sich bald neue Gewitter. Und morgen Nachmittag haben wir dann die kräftigsten vom Münsterland bis nach Bayern. Die Temperaturen gehen nachts gar nicht so weit zurück. Am Niederrhein bis auf nur 23 Grad. In der Mecklenburgischen Seenplatte wird es kühler mit 13 Grad. Und tagsüber, zumindest dann, wenn es keine Gewitter oder Regenschauer gibt, wird es noch einmal verbreitet heiß mit 30 bis 35 Grad, am heißesten in der Leipziger Tieflandsbucht. Zu den weiteren Aussichten. Am Freitag und Samstag breiten sich die Gewitter und Schauer noch ein bisschen weiter nach Norden und Osten aus. Es kann auch dann immer noch mal einzelne Unwetterartige geben, aber es wird in den nächsten Tagen nicht mehr ganz so heiß.
Das war auch mal eine Nachricht. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Maischberger, die Woche unter anderem mit dem frisch gekürten Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz. Um 0 Uhr begrüßt Sie Julian Jarek-Hasen zum Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.